Jetzt wird's ernst. Das ist der Not-So-Urban-Podcast und im Augenblick befinde ich mich im DAI in Heidelberg und mir gegenüber sitzt Ronja. Zu Ronja kann ich sagen, ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vor einigen Jahren eine Lesung gesehen in der Mannheimer Feuerwache, in der sie ihr Buch vorgestellt hat, ausgerechnet Kabul. Und ich war ziemlich beeindruckt, denn meine Sicht auf Kabul oder auf Afghanistan überhaupt war von den Medien geprägt. Ich war nicht so, dass ich irgendetwas wusste über die Bevölkerung, dass ich wusste, wie die in Kabul leben. Und Ronja hatte eine Kolumne geschrieben und sie in der Zeitung veröffentlicht und hat regelmäßig aus dem Leben in Kabul berichtet. Und der Unterschied zu vielen anderen Journalisten war, dass sie relativ nah dran war an der ganzen Sache, weil sie in Kabul war, weil sie nicht bei der Bundeswehr oder sonst irgendwo in dieser Einheit drin war. Und darüber, über das, was sie damals gemacht hat und über das, was sie heute macht. Sie hat in der Zwischenzeit auch einen Film gedreht. Darüber wollen wir uns unterhalten. Hallo Ronja.
Hi.
Wenn ich jetzt sage Kabul und Afghanistan und dann kommt sofort immer die erste Frage, du bist ja eine Frau. Wie geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich, als Frau überhaupt zu berichten aus Kabul? Und mich hat überrascht, bei der ersten Lesung hieß es damals, die ich gesehen habe, es sei für dich fast einfacher gewesen. Wieso?
Ja, aus so ein bisschen gesellschaftlichen Gründen. Als Mann kannst du in Afghanistan im Grunde fast nicht Frauen interviewen. Also es gibt einige Ausnahmen, wenn die Frauen sehr prominent sind oder sowieso total im öffentlichen Leben stehen. Aber gerade wenn es jetzt um so die ganz normalen Menschen geht, um Witwen oder Studentinnen oder so ganz normale Leute aus dem Alltag, dann ist es als Mann eigentlich fast unmöglich, die zu interviewen. Oder selbst wenn man das macht, ist es, man merkt es dann, ist es so eine ganz angespannte Gesprächsatmosphäre. Und als Frau hatte ich da überhaupt keine Schwierigkeiten. Gleichzeitig habe ich mich in Kabul eigentlich eher gefühlt wie so ein Alien so ein bisschen, weil ich bin natürlich eine Frau, aber ich bin auch keine afghanische Frau und ich bin keine Frau, die dort in der Gesellschaft verankert ist. Ich habe keine Großfamilie hinter mir, die irgendwelche Erwartungen hat bezüglich, mit wem ich mich treffen sollte oder wann ich heiraten sollte oder wann ich Kinder bekommen sollte und so weiter. Und deshalb habe ich mich eigentlich sehr, sehr frei gefühlt. Also ich konnte eben, da ich eine ausländische Frau bin, genauso mit Männern sprechen, die interviewen, dort meinen Job ausüben. Und auf der anderen Seite eben mit Frauen und Kindern konnte ich da ganz viel leichter in Kontakt treten. Und selbst mit den Männern, die ich getroffen habe, war es für mich viel einfacher, zum Beispiel auch mal nach der Familie zu fragen oder nach den Frauen. Das ist als Mann fast schon unhöflich eigentlich, wenn man das macht, wenn man jetzt nicht wirklich nah mit denen befreundet ist. Und mir war das am Anfang gar nicht so bewusst. Ich war die ersten 3-4 Monate allein in Kabul und dann kam mein Partner dazu und dann habe ich es im Vergleich gemerkt, wie oft ich da eigentlich einen Vorteil habe sozusagen. Und ich glaube, noch was kommt dazu, dass eine große Angst in Afghanistan oder ich glaube allgemein in Kriegsgebieten, wenn man als Journalist unterwegs ist, von den Leuten, die man interviewt, ist natürlich immer, ob wir vielleicht Spione sind, für irgendeinen Geheimdienst arbeiten und so weiter. Und da glaube ich einfach, dass das ist jetzt mehr so auf der Gefühlsebene, aber dass ich als Frau vielleicht ein bisschen harmloser wirke sozusagen oder Frau, dass dann Männer oder Frauen, also alle, die ich interviewe, ja, da nicht so viel Angst haben oder sich leichter irgendwie das Gefühl bekommen, dass ich jetzt mich wirklich nur für ihre Geschichte interessiere und nicht noch nebenher irgendwelche Informationen abzweigen möchte.
Bevor du da hingegangen bist, wusstest du irgendwas über Afghanistan? Warst du dir im Klaren, wie der Tag dort abläuft? Oder ich meine, es ist ein Kriegsgebiet zu dem Zeitpunkt gewesen. Viele Leute hätte es nicht hingezogen. Der Titel von deinem Buch lautet ja auch ausgerechnet Kabul. Wie war die Entscheidung?
Also ich habe davor einige Bücher über Afghanistan gelesen. Allerdings war das eher so der Zugang über Bundeswehr oder amerikanische Armee, was daran lag, dass ich davor viel über die Bundeswehr berichtet habe. Weil ich es irgendwie wichtig fand und auch immer noch finde, dass wir haben eine Bundeswehr als Deutschland, die in ganz vielen Ländern im Einsatz ist und mein Gefühl ist, dass wir eigentlich nicht so im Detail mitbekommen, was die da eigentlich machen und ob das alles so seine Richtigkeit hat oder auch welche Schwierigkeiten die haben, muss ja gar nicht nur in die eine Richtung kritisch sein. Und deswegen habe ich mich sehr viel mit der Bundeswehr beschäftigt und da kommt man natürlich dann nicht drum rum, sich auch mit Afghanistan zu beschäftigen. Ich wusste aber nicht viel. Also ich wusste im Grunde fast gar nichts und habe dann auch ganz schnell gemerkt, als ich das erste Mal nach Afghanistan geflogen bin, dass ich eigentlich nicht jetzt sehr viele Bücher darüber lesen will, weil die meisten Bücher sind ja dann doch aus sehr westlicher Perspektive, aus sehr weißer Perspektive und ich hatte eigentlich das Gefühl, das schränkt meinen Blick total ein und ist oft auch aus so einer dass die Bedrohung eben eine ganz große Rolle spielt oder die kulturellen Unterschiede. Viele Autoren und Autorinnen oder auch Journalisten heben ja vor allem die Unterschiede immer so hervor. Und mir war es eigentlich wichtig, eher nach den Gemeinsamkeiten zu suchen in Afghanistan. Und deswegen habe ich dann, ich glaube, insgesamt habe ich vielleicht, weiß ich nicht, 4 Bücher über Afghanistan gelesen oder so. Und ja, stimmt nicht ganz, ein paar Romane habe ich noch gelesen, aber sozusagen wirklich nicht viele. Und es wurden immer weniger, je länger ich dort war. Und die Entscheidung kam so ein bisschen, die hat mir so ein bisschen das Leben vor die Füße gespült. Ich habe eben über die Bundeswehr berichtet. Dann hat die Bundeswehr ihr erstes Feldlager in Faisabad geschlossen. Das war im Norden von Afghanistan, so fast an der Grenze zu China. Und mich hat es einfach interessiert. Ich wollte mir anschauen, wie sieht es aus, wenn so ein, also ganz logistisch, wenn so ein Lager wieder zurückgebaut wird. Wie sieht es aus, wenn man einen Krieg beendet, der gar nicht zu Ende ist, nach so einem offiziellen Stichtag, das war damals der 31. Oktober 2012. Ich habe mich auch gefragt, wie ist das für die deutschen Soldaten, aus einem Einsatz wieder jetzt wirklich den zu beenden und ja zu sehen, dass es nicht zu Ende gemacht ist oder nicht erfüllt ist in dem Sinne. Und bin dann eben nach Faisabad geflogen, das erste Mal mit der Bundeswehr auch, und habe da natürlich dann also fast nichts von Afghanistan mitbekommen, sondern eben von der Bundeswehr und von dem Feldlager und von diesem Planeten sozusagen. Und habe dann aber vor Ort gemerkt, dass mich eigentlich viel mehr interessiert, wie ist es denn für die Afghanen, dass die Bundeswehr abzieht oder allgemein, dass dieser Krieg jetzt so offiziell beendet wird, obwohl er eigentlich de facto immer schlimmer wird. Und da habe ich dann eben gemerkt, okay, wenn die dich wirklich interessiert, dann musst du wiederkommen. Und das habe ich dann gemacht, eigentlich nur für eine Reportage am Anfang. Da ging es um Deutsch-Afghanen und Deutsch-Afghaninnen, die als Kinder nach Deutschland gekommen sind, deren Eltern geflohen sind vor so 20 Jahren und die jetzt gesagt haben, hey, ich will meine Heimat kennenlernen, ich will wissen, wo komme ich her, was sind meine Ursprünge in den verschiedensten Berufen, und die dann gesagt haben, ich bleibe entweder ein Jahr oder zwei, manche sind auch ganz nach Kabul gezogen, und die habe ich begleitet. Die waren damals ungefähr mein Alter, alle so Mitte, Ende 20, und mit denen habe ich die erste Woche verbracht, und das war toll, weil die, also zum einen ganz pragmatisch, die konnten Deutsch, die konnten Dari, also die haben, das war ihr Land, und trotzdem konnten sie mir das alles zeigen und übersetzen. Das waren die besten Stadtführer überhaupt. Ich habe irgendwie, die haben mich alle in ihr Zuhause mit reingelassen. Ich habe da auch von allen erlebt, die waren ja freiwillig dort, also die hatten alle auch eine große Liebe und einen großen, also die wollten wirklich in Kabul sein, und das ist dann irgendwie so auf mich übergeschwappt. Also ich war irgendwie sehr begeistert von der Stadt. Das ist eine sehr, sehr intensive Stadt. Also ich habe noch nie so viel Armut gesehen. Ich habe noch nie, auch in der ersten Woche, in der ich da war direkt ein Anschlag. Und auch, also ich war da jetzt nicht irgendwie vor Ort, aber schon so, dass ich den gehört habe und es relativ nah war. Und gleichzeitig aber eben auch wirklich sehr, sehr bewegende, eindrucksvolle Menschen. Eine extrem internationale Stadt. Die Landschaft ist toll. Einfach, ja, so ein komplett anderer Planet damals für mich. Und dann bin ich immer wieder gekommen und habe irgendwann gemerkt, nee, du musst einfach hier hinfahren. Das war so, im Nachhinein sieht das alles sehr logisch aus, aber damals war es wirklich so eine, okay, scheiß drauf, ich probiere es einfach. Und dann habe ich eben gewisse Vorbereitungen schon getroffen, weil es ja eben einfach ein Kriegsgebiet ist, und habe mich mit so ein paar Fragen beschäftigt, die ich jetzt in anderen Ländern mir vielleicht nicht gestellt hätte. Aber ja, und dann bin ich irgendwann hingezogen.
Und du sprichst du jetzt Dari?
Ja, genau. Ich habe dann dort Dari gelernt. Also es gibt zwei Hauptlandessprachen oder zwei Amtssprachen. Die eine ist Paschtu, die andere ist Dari. Dari ist so persisch quasi und deutlich einfacher als Paschtu, was auch der Grund ist, warum ich das gelernt habe. Und genau, habe ich dann vor Ort, also erst so ein bisschen die ersten Monate, ehrlich gesagt, da hatte ich so viel noch mit Arbeit und Visum und solchen Sachen zu tun. Da habe ich das so ein bisschen selbst gelernt und auch nicht sehr viel und so auf der Straße und von Freunden und Taxifahrern und so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, dort Unterricht zu nehmen und hatte über einen Freund einen wirklich ganz, ganz tollen Lehrer bekommen, der eigentlich Arzt ist und aber halt leider mehr Geld damit verdient hat, Ausländern Dari beizubringen, als Arzt zu arbeiten. Und der hat uns dann, also mir und später auch meinem Partner, dann Dari beigebracht. Genau, das ist ja alles schon eine Weile her. Und inzwischen haben wir einfach auch mehrere Filme gemacht, wo wir dann die Untertitel übersetzt haben und so. Und dadurch, also irgendwann verfestigt sich das dann ja so. Mhm. Ich kann allerdings nicht lesen und schreiben, also ich bin quasi blind. Okay. Ich kann nur sprechen und hören.
Du sagst, Kabul ist eine sehr, sehr internationale Stadt. Wenn wir heute von Afghanistan aus den Medien etwas sehen, dann sehen wir selten Kabul als internationale oder große oder moderne Stadt, sondern wir sehen eigentlich eher so bäuerliche Regionen aus Afghanistan. Bei dir hatte ich den Eindruck, dass ich ein falsches, trügerisches Bild durch die Medien habe. Wie ist Kabul im täglichen Leben? Ist das vergleichbar mit einer Stadt in Europa oder Istanbul?
Nee. Also ich glaube, das allererste, was einem einfällt oder auffällt, wenn man nach Kabul fliegt, oder das erste, was mir aufgefallen ist, erstmal sind wirklich die Berge. Also ich komme aus Bayern, ich kenne Berge sehr, sehr gut und trotzdem bin ich wirklich, also ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur an die Berge denke. Das ist wirklich so unglaublich. Ich will es auch gar nicht verkitschen, aber das ist wirklich so ein atemberaubender Blick aus dem Flugzeug raus. Und die Berge sind direkt um Kabul rum. Also auch wenn man in Kabul ist, sieht man die Berge quasi eigentlich von jedem Ort. Und das Zweite, was einem auffällt, ist natürlich der Krieg. Also sehr, sehr viele Helikopter in der Stadt. Wahnsinnig viele Uniformierte, auch wahnsinnig viele Bewaffnete, die keine Uniformen tragen. Teilweise Panzer, also der Krieg ist sehr, sehr sichtbar. Ganz viel Stacheldraht, riesige Betonmauern, 4-6 Meter hoch, total breit, so Sprengschutzwände. Das ist, finde ich, vom rein optischen so der größte Unterschied. Eine große Armut, also extrem viele Bettler, auch viele Kinder, die auf der Straße betteln, viele Verwundete, die denen Arme oder Beine oder beides fehlen. Also das ist auch so ganz eindrücklich einfach die Armut. Es gibt keine geschlossene Kanalisation in Kabul, das heißt links und rechts sind so Gräben von der Straße. Es ist wahnsinnig viel Staub in der Luft, also man hat jeden Abend die Nase komplett zu, weil einfach sehr viel in der Luft hängt. Und ganz viel Leben auf der Straße, das ist ja in vielen anderen Ländern so, in Deutschland finde ich gar nicht, aber dass eben ganz viel Leben auf der Straße stattfindet. Also es ist auch eine sehr geschäftige Stadt, die wurde gebaut für 500.000 Menschen und inzwischen wohnen so zwischen 5 und 7 Millionen Menschen. Also es ist einfach platzt im Prinzip. Die ganzen Hügel sind vollgebaut mit so kleinen Lehmhäuschen. Und es gibt eben beides. Es gibt diese totale Armut, Leute, die wirklich in Zelten und Tüchern und sonst wie wohnen. Und dann aber auch diesen ganz krassen Reichtum, der natürlich durch Korruption und Drogenhandel und sowas alles entsteht von Leuten in, ja, wirklich Palästen eigentlich, kann man nicht anders sagen. Richtig teure Autos, die man teilweise auf der Straße sieht und Eselskarren, also immer so beides. Und es ist gleichzeitig auch schon, finde ich, so eine Metropole im Prinzip. Also es gibt Coffeeshops, Schwimmbäder. Ich weiß nicht, was davon jetzt alles noch geöffnet ist, aber damals gab es so eine Bowlingbahn und sowas. Das ist natürlich alles dann auch für die Ausländer gemacht und für die, sage ich mal, die afghanische Oberschicht oder obere Mittelschicht und Oberschicht. Und ja, und was ich jetzt persönlich als Ausländerin sozusagen in Afghanistan, was mir an Kabul total, was einfach sehr bereichernd war, dass in Kabul leben eben Leute aus allen Ethnien und aus allen Provinzen. Gerade je stärker der Krieg im Umland wird, desto mehr kommen die Leute von überall im ganzen Land nach Kabul auf der Suche nach Jobs und es gibt jetzt auch keine Sicherheit aus deutscher Perspektive in Kabul, aber es ist halt trotzdem noch weniger schlimm als in manchen anderen Provinzen. Das heißt, in Kabul war es für mich natürlich toll, weil ich einfach aus dem ganzen Land Leute mit den verschiedenen Hintergründen, mit den verschiedenen Geschichten, mit den ja wirklich so komplett verschiedenen Menschen treffen konnte. Und ich selber dabei, also in manche Provinzen kann ich einfach nicht reisen, weil es viel zu gefährlich ist. Und das ist dann natürlich für mich toll, wenn ich dann Leute treffe. So einer unserer Pförtner war aus Wardak, das ist eine Provinz, eine halbe Stunde von Kabul entfernt mit dem Auto. Und da hätte ich niemals, also hätte ich mich verstecken müssen oder so, dann hätte ich da hinfahren können. Aber es wäre wirklich, es gibt auch Journalisten, die es machen, aber es ist wirklich extrem gefährlich. Und das ist natürlich toll, wenn der mir dann einfach erzählen kann von seiner Provinz, von seiner Familie, von den Bräuchen da, von allem Möglichen, von der Politik dort. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Dann gibt es noch diese Kabubble, hat man früher gesagt, so diese Ausländerwelt in Kabul, das ist auch wie so ein eigenes, wie soll man das sagen, so eine Scheinwelt ein bisschen, finde ich. Die meisten leben eben hinter sehr verschlossenen, nicht nur Türen, sondern so richtigen, im Prinzip wie so Bunkerstädte. Also, das stimmt jetzt nicht ganz, also es ist oben nicht zu, aber wirklich sehr, sehr hohe Mauern, sehr beschützt, ganz wenig Kontakt zur Außenwelt, ganz strenge Regeln, was sie dürfen und was nicht. Und das ist auch was ich natürlich gar nicht kannte. Also ich war 26, als ich erstmal nach Kabul gegangen bin. So, ich hatte da jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag mit Geheimdienstleuten und so gesprochen. Und das, solche Leute trifft man da dann halt. Und ja, einfach, aber auch spannende Leute. Also auch bei den Ausländern und Ausländerinnen gab es durchaus Leute, die ich total beeindruckend fand, die irgendwie die Chefin vom Französischen Kulturinstitut damals, die hat 10 Jahre die hat erst als Ballerina in Frankreich gearbeitet, dann als Choreografin und war jetzt seit 10 Jahren in Kabul, um da Theater zu unterstützen und so. Die hat natürlich tolle Sachen zu erzählen. Und ja, also ich glaube, am meisten haben mich einfach wirklich die Menschen so fasziniert. Und was die Bilder angeht in den Nachrichten, das liegt ja so ein bisschen daran, wenn Kabul in den Nachrichten landet, ist es ja zu 90% oder noch mehr wahrscheinlich, wenn es eben einen Anschlag gibt. Und Anschlagbilder sehen eigentlich, das ist halt immer verraucht und staubig und ein kaputtes Gebäude. Das ist dann der eine Ausschnitt und so sieht es auch wirklich aus. Also daran ist jetzt nichts gefälscht oder so. Aber schon eigentlich eine Woche später sieht dieser Ort wieder ganz anders aus. Also es ist immer eine ganz kurze Momentaufnahme und aber eigentlich immer der gleiche Moment in verschiedenen Facetten. Aber es ist ja eigentlich fast immer ein Anschlag und die sehen halt, ja, also ich will es jetzt nicht so zynisch sagen, aber die sehen halt einfach ähnlich aus. Also das ist dann ein ähnliches Bild, so das bei uns ankommt.
Ich hatte auch nie den Eindruck oder die Information, welches kulturelles Leben tatsächlich in Kabul stattfindet. Also man hat von hier aus sowieso nicht den Eindruck, dass da überhaupt noch kulturelles Leben stattfindet. Das hat sich dann bei mir, als ich den Film von dir gesehen habe, Two Warriors, der ja eigentlich im Grunde genommen sehr, sehr tragisch ist, aber auch aufzeigt, was dort tatsächlich gemacht wird, war ich sehr erstaunt. Es gibt eine Theatergruppe. Ja, eigentlich ist es besser, wenn du es erzählst, um was es geht, weil es ist ein sehr interessanter Film. Also
ja, also der Film heißt True Warriors. Die waren Krieger und Kriegerinnen und der ist so entstanden, dass wir, als wir in Kabul gelebt haben, ein paar Wochen vor unserer Abreise, haben wir einen afghanischen Schauspieler kennengelernt, so ganz zufällig aus, da war eine Theatergruppe aus Heidelberg bei uns zu Besuch, die waren in Afghanistan unterwegs, weil die so Dokumentartheater gemacht haben und die haben damals über den Abzug der amerikanischen Truppen in Heidelberg und in Afghanistan das quasi verknüpft und daraus ein Stück gemacht. Und die waren auf Recherche unterwegs in mehreren Städten in Afghanistan und hatten dabei diesen afghanischen Schauspieler dabei. Und die haben uns auch getroffen, weil die mich interviewen wollten. Und da war eben Nasir Formuli dabei, der Schauspieler. Und der hat uns erzählt, überhaupt von seiner Theatergruppe, von der Arbeit, die die machen, hat Videos gezeigt, alles Mögliche. Der ist super charmant und total einnehmender Charakter. Also wir waren total gefesselt von allem, was er erzählt hat. Und hat eben auch erzählt, dass sie in, damals war es in 3 Wochen, ein Theaterstück aufführen, bei dem es über die Folgen von Explosionen geht. Also sei es jetzt Selbstmordanschläge oder Drohnenangriffe oder Bomben, sozusagen was macht die Gewalt eines Krieges mit den Menschen, die dort leben. Und das war ja die Frage, mit der wir uns auch immer schon beschäftigt haben, so was macht es mit den Menschen? Ich war nie an der Front oder so, weil mich immer interessiert hat, was macht dieser Alltag mit den Menschen? Und hat eben davon erzählt, es klang alles wirklich total spannend. Er hat erzählt, es wird auch Musik auf der Bühne geben und also ganz, ganz ungewöhnlich auch für Kabul. Und dann hatten wir auch gesagt, ja, kommen wir unbedingt zur Premiere und haben dann abends gemerkt, dass wir unseren Rückflug schon einen Tag vor der Premiere gebucht hatten, sind zurück nach Deutschland geflogen und haben dann von Hamburg aus eben geschaut, okay, wie war dieses Theaterstück, wie war die Premiere und haben dann gesehen, es gab einen Anschlag bei diesem Theaterstück über Anschläge. Da hatte sich ein 16-jähriger Jugendlicher in die Luft gesprengt im Publikum. Ja, und dann haben wir natürlich ganz schnell versucht, alle unsere Freunde zu erreichen. Es hat so 2 Tage gedauert, bis wir alle wirklich erreicht hatten. Und haben einfach in der Zeit so viele unglaubliche Geschichten, also teilweise auch so absurde Zufälle, warum Leute nicht da waren oder dann doch überlebt haben oder weil ein Handy auf den Boden gefallen ist und jemand bückt sich, hebt das Handy auf und in dem Moment geht die Bombe hoch und so geht die Bombe über ihn weg oder die Explosion und nicht auf ihn drauf und solche Sachen. Und ja, irgendwie sind diese Geschichten in unserem Kopf geblieben und dann haben wir eben beschlossen, daraus einen Film zu machen. Hatten eigentlich das Gefühl, das wird ein ganz, ganz trauriger Film werden, den wir so ein bisschen aus ja fast schon Pflichtbewusstsein oder weil man so ein Thema halt behandeln muss, irgendwie machen und waren dann völlig, völlig, völlig überwältigt, als wir die ersten Interviews gemacht haben, 5 Monate nach dem Anschlag, nicht mal 5 Monate nach dem Anschlag. Und dort die Schauspieler und Schauspielerinnen getroffen haben und die uns eben erzählt haben, wie sie damit umgegangen sind, wie sie mit dem Schmerz umgegangen sind, wie sie es aber auch geschafft haben, wieder in ihr Leben zurückzufinden, wieder auf die Bühne zu gehen, wieder aufzutreten in einem viel, viel gefährlicheren Rahmen, nämlich mitten auf der Straße in Kabul. Und darüber geht dieser Film. Also es ist ja tatsächlich eine sehr, sehr eine tragische Geschichte, die auch, glaube ich, das ist zumindest das Feedback, was wir immer von Leuten bekommen, wirklich sehr, sehr nahe geht und auch viele Menschen schon zum Weinen gebracht hat. Aber gleichzeitig, glaube ich, macht sie auch Mut, weil man eben sehen kann, wie Leute unter den schlimmsten Umständen eigentlich, die man sich vorstellen kann, und unter einer ganz starken Bedrohung es schaffen, wieder Mut zu fassen und wieder zu sagen, nee, und trotzdem mache ich jetzt weiter das an, was ich glaube. Und ich glaube, das kann helfen, auch ohne, dass man einen Anschlag erlebt hat. Also Rückschläge kennt ja jeder und jede im Leben. Und da finde ich, also mir hat diese Geschichte sehr viel Mut gemacht und ich glaube, das transportiert die auch. Mhm.
Du warst damals auf der Tournee, als der Film rauskam. Du bist durch verschiedene Kinos, die Schauspieler waren dabei. Du hattest damals auch gesagt, einige haben gesagt, sie können nicht mehr auftreten, sie machen es nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt auch ungefähr so ein Jahr oder sowas zurück. Hat sich daran irgendwas geändert?
Muss ich kurz überlegen. Im Grunde nicht, nee. Also es haben tatsächlich alle spielen weiterhin Theater, machen weiterhin ihre Kunst, nicht mehr alle in Afghanistan. Also eine ganze Menge sind ausgewandert, was auch daran liegt, dass einfach die Situation momentan immer schlimmer wird in Afghanistan. Speziell auch für Künstler, aber allgemein für alle. Aber es gibt eigentlich, ich überlege gerade nochmal so wie so im Kopf durch, nee, die haben alle wirklich weitergemacht. Und sei es jetzt in anderen Ländern oder in anderen Kombinationen, aber die machen alle noch Theater und oder Musik eben oder Film, je nachdem. Und auch weiterhin dieses, also jetzt nicht so irgendein Theater, sondern schon sehr politisch und sehr gesellschaftskritisch und auch extrem provokant und teilweise auch noch in Afghanistan und teilweise eben auch in Europa und Amerika.
Wie ist das, wenn jemand von Afghanistan, da waren ja Schauspieler dabei, hier durch die Kinos reist und die Leute erlebt und diese friedliche Situation eigentlich hier erlebt und dann aber gleichzeitig sagt, er geht wieder nach Kabul zurück? Ist das so ein Kulturschock?
Ja, mit Sicherheit. Also ich kann das von mir selber sagen. Ich komme ja von hier und bin hier aufgewachsen und nach meiner Zeit in Afghanistan, ich war 1,5 Jahre dort, also auch gar nicht so lange. Und für mich war das Allerschwierigste an diesem ganzen Aufenthalt, wieder hier anzukommen. Ich habe bestimmt ein Jahr gebraucht, bis ich wieder alles so einigermaßen hier akzeptieren konnte auch, weil es, weil manches einfach ganz absurd erscheint, wenn man in diesem anderen Umfeld gelebt hat. Von daher mit Sicherheit. Gleichzeitig ist es, glaube ich, was die meisten total genießen und aufsaugen und auch so eine... also Kabul ist einfach wirklich sehr, sehr anstrengend. Körperlich wie emotional. Ich habe das immer gemerkt, wenn ich aus Afghanistan zurückkam. Ich hatte dort jetzt keinen Albtraum oder so, aber dann hatte ich hier erstmal so ein paar Tage richtige, richtige Scheißnächte. Und dann wurde es besser so. Und das ist jetzt wirklich als jemand, ich bin da ja noch privilegiert. Also, aber was ich sagen will, ist, das Leben ist sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, gleichzeitig hier zu sein, ist eine Erholung, hilft auch wieder Kraft zu tanken und dann weiterzumachen in Afghanistan. Was so das Problem für alle eigentlich ist, ist ja die Visasituation. Also momentan ist es ja so geregelt, dass also selbst jetzt, sage ich mal, relativ privilegierte Leute, eben selbst Schauspieler mit guten internationalen Kontakten, dass es wirklich extrem schwer ist, für die irgendein Visum für Deutschland zu bekommen. Das heißt, wenn die einmal hier sind, stehen sie alle vor der Frage, bleibe ich jetzt einfach hier, weil es wahrscheinlich meine einzige Chance ist, jemals langfristig aus Afghanistan rauszukommen, und beantrage Asyl, obwohl ich das eigentlich gar nicht will und ich eigentlich in Afghanistan arbeiten will. Oder gehe ich eben zurück, was ich eigentlich will, aber mit der Gefahr, dass ich vielleicht dann nie wieder rauskomme und wenn sich die Situation noch weiter zuspitzt, ich dann eben in diesem Land festsitze und nicht mehr rauskomme, weil es auch so ist, je stärker der Krieg wird, desto mehr grenzen sich die anderen Länder ab. Es passiert schon, es werden Mauern gebaut, Zäune gezogen und so weiter. Also je schlimmer die Kriegssituation ist, desto schwerer kommt man raus. Und das wissen die Leute auch, weil der Krieg geht ja schon 40 Jahre und das war immer so in der Zeit. Das heißt, das ist eigentlich das Schwierige für die Leute. Also ein sehr guter Freund von uns, der hat sich dann entschieden, zurück nach Kabul zu gehen. Unter anderem, weil er auch einfach bei seiner Familie dort sein wollte, aber auch, weil er in Kabul weiter Theater machen wollte. Und wir haben die letzten Tage vor seinem Abflug mit ihm verbracht. Und das ist natürlich eine schlimme Situation, weil du im Prinzip, also der hat sich im Prinzip alle 5 Minuten die Frage gestellt, soll ich jetzt nicht doch lieber hier bleiben? Und also, weil es ja so zwei verschiedene Argumente sind, die man eigentlich nicht gegeneinander aufwiegen kann. Also er will zurück und gleichzeitig denkst du, okay, vielleicht ist es mein Tod, dass ich zurückgehe. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die wirklich schwierig ist und die man auch aus meiner Sicht ganz gut lösen könnte, weil es eben sehr viele Leute gibt, die ganz, ganz gut gebildet sind in Afghanistan, die dort eine wertvolle Arbeit machen, die aber auch total davon profitieren, wenn sie einfach ein paar Monate hier sein können, neue Sachen lernen können, auftanken können und dann auch wieder zurück wollen. Und jedenfalls bei den Leuten, die ich kenne, und ich glaube, es ist bei ganz, ganz vielen so, ganz viele Leute würden viel länger in Kabul aushalten oder in Afghanistan, wenn sie die Sicherheit hätten, sie können raus, wenn sich etwas schnell zuspitzt. Also, weil du dann einfach, dann kannst du auch wagemutiger sein, wenn du was ein provokantes Theaterstück aufführst und weißt, okay, wenn ich bedroht werde, wenn ich angegriffen werde, kann ich aber raus, dann kannst du ja viel weiter gehen, als wenn du sagst, nee, ich komme hier nicht weg, ich muss mich so anpassen, dass ich hier überlebe. Und das ist so ein bisschen, finde ich, etwas, was die deutsche Politik gut ändern könnte. Sieht momentan nicht danach aus. Die Bundesregierung hat jetzt ein Stipendium für so eine Handvoll Künstler und Künstlerinnen aus Kriegsgebieten eingerichtet. Da war diese Theatergruppe die erste, die bekommen hat. Wir hoffen natürlich, dass sich das noch ausweitet und dass man daran merkt, dass es einfach ein super Modell ist, weil auch so beim Stichwort Entwicklungshilfe sind das natürlich die allerbesten Leute, die irgendwie die besten Fortschritte in Afghanistan bewirken können, anstatt jetzt Deutsche dahin zu schicken, die mit einem wirklich unfassbar hohen Gehalt und ganz großen Personalkosten und Sicherheitskosten dort sich ja selber erstmal zurechtfinden müssen, fast nichts bewirken und dann wieder zurückfliegen. Also es ist so, es ist eigentlich nicht ganz logisch, dass das momentan so geregelt ist.
Also diese Situation gibt es schon, dass Deutsche da hingehen und dann im Prinzip den, ja, keine Ahnung, am Aufbau oder sonst irgendwas mitarbeiten oder am Austausch. Wenn du dorthin gehst, hast du dann auch irgendwelche Einschränkungen?
Also nur die, die ich mir selbst setze quasi. Ich bin ja dadurch, dass ich auch selbstständig bin und jetzt bei keiner Redaktion irgendwie angedockt bin, bin ich da sehr frei. Die größte Einschränkung ist bei allen, die nach Afghanistan gehen, immer die Versicherung. Das ist so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber die meisten Ausländer, die nach Kabul gehen, arbeiten eben für Regierung oder Nichtregierungsorganisationen. Also große Unternehmen und Verwaltungsapparate, die eben oft so Versicherungen haben, die ganz genau sagen, wo man sich aufhalten darf und wo nicht. Und diese, das sind sogenannte Whitelists, wo dann wirklich draufsteht, dieses Restaurant, diese Bar, dieses Hotel ist okay, diese Straße ist okay. Und mit jedem Anschlag, nicht zynisch gemeint, ist wirklich so, wird diese Liste kürzer. Inzwischen, glaube ich, gibt es die gar nicht mehr. Inzwischen darf man, wenn überhaupt, noch in andere Botschaften. Das ist eben eine Versicherungsfrage. Und wenn man sich dann nicht daran hält, hat es auch schlimme Folgen, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand, der so versichert ist, an einem Ort ist, an dem man nicht sein darf, dort getötet wird bei einem Anschlag, dann ist die Familie eben komplett unversorgt, also die dann hinterlassen wird. Und das ist so für viele Ausländer der Grund, warum die gar nicht können. Also manche wollen auch gar nicht raus, die haben auch wirklich, fühlen sich da aber nicht wohl, aber ganz viele würden gerne viel mehr rausgehen und sind eben durch diese Versicherung so gebunden. Ich habe eine andere Versicherung als Journalistin, muss ich draußen sein, sonst muss ich irgendwie gar nicht da sein. Und dadurch bin ich sehr frei. Ich habe natürlich, also ich komme aus einer großen Familie, denen habe ich natürlich versprochen, dass ich jetzt nicht irgendwie mutwillig irgendwelchen Quatsch mache und habe mir selbst auch vorgenommen, also ich habe so ein bisschen die Einstellung gehabt, okay, dass du da hinziehst, ist wagemutig genug und du musst jetzt vor Ort nicht jeden Tag deinen Mut neu beweisen, sondern habe da dann schon so ein bisschen abgewägt immer, was ich jetzt mache und was nicht und habe auch, ich glaube, das klingt so esoterisch, aber ist vor Ort, finde ich, wirklich eine gute Richtlinie, einfach auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. Und wenn das eine Situation ist, wo ich mich unwohl fühle oder wo ich irgendwie denke, nee, das irgendwie dann ist einfach nicht zu machen. Gar nicht, weil ich unbedingt denke, da wird was passieren, aber weil ich denke, das wäre so schlimm, in einem Moment zu sterben, wo ich mir davor gedacht habe, ich habe es mir doch gedacht, dann stelle ich mir diesen Moment so blöd vor, wo man dann noch merkt, so, hätte ich doch drauf gehört, auf dieses Gefühl. Und ansonsten habe ich natürlich so, ich habe afghanische Kleidung getragen, ich habe Kopftuch getragen, ich habe eben versucht, die Sprache zu lernen, weil ich glaube oder auch gemerkt habe, dass wenn ich die Sprache nicht verstehe, ganz schnell Missverständnisse entstehen oder ich auch Angst bekomme, weil ich einfach die Sprache nicht verstehe. So einmal hatte ich die Situation, da war ich mit drei Leuten in meinem Alter im Auto, die kannte ich noch nicht so lange, die waren eigentlich super nett, aber ich habe die halt zwei, dreimal getroffen und wir sind irgendwo hingefahren, ich weiß gar nicht mehr wohin und auf einmal haben die halt alle Dari geredet und ich hab's nicht verstanden und waren so richtig so genervt und so nicht zornig, aber schon so in Aufruhr und ich dachte so, oh fuck, ich habe niemandem gesagt, wo ich hinfahre, ich habe keine Ahnung, wo, so, ich kenne die eigentlich gar nicht, was mache ich hier und dann wirklich so kurz bevor ich so ein bisschen panisch geworden bin, hat sich einer umgedreht und meinte so, oh, sorry Ronja, dass wir jetzt auf Dari geredet haben, aber wir haben gerade über eine Klausur an der Uni gesprochen und wir dachten, das interessiert dich eh nicht. Also es war so, und da habe ich gemerkt so, wow, okay, ich war wirklich richtig angespannt und das strahlt man ja aus. Also wenn ich so angespannt durch eine Straße laufe, das merken Leute ja. Und da habe ich eben gemerkt, dass die Sprache ganz viel hilft, um einfach weniger angespannt und weniger so aggressiv oder passiv-aggressiv aufzutreten und das einfach weniger Missverständnisse so verstehen. Und ansonsten ist eine große Gefahr in Afghanistan, dass man entführt wird. Da habe ich so ein bisschen, ich glaube, meine beste Vorsichtsmaßnahme war eigentlich, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich treffe keine Politiker, also egal von welchem Lager oder keine mächtigen Leute, weil ich immer das Gefühl hatte, dann wirst du sofort, da bist du sofort in so einer Gefahrenzone irgendwie. Entweder weil die was von dir erwarten oder weil andere mitbekommen, dass du die kennst. Und wenn man als Journalist nach, als ausländischer Journalist nach Kabul kommt, dann wollen die dich eigentlich immer treffen. Ich habe es wirklich immer strikt abgesagt, mit so ganz wenigen Ausnahmen, dass ich mal in die deutsche Botschaft bin oder so, aber ich habe jetzt wirklich eigentlich niemanden getroffen sonst. Und das war, glaube ich, ganz gut, weil du dann nicht in dieses Geflecht so hineinkommst. Und es gibt halt die Orte, wo einfach bekannt ist, dass viele Ausländer sind, eben diese, also alle Orte im Prinzip, die auf dieser Whitelist stehen, da war ich mit auch ganz wenigen Ausnahmen eigentlich nie, weil ich auch das Gefühl hatte, dass eigentlich so ein Angriffspunkt oder so ein Ziel, da wurde auch oft Alkohol ausgeschenkt, das ist ja auch ist verboten in Afghanistan, das ist ja dann auch so ein bisschen offensiv, fand ich, und sowas habe ich eben gemacht. Und bei Entführungen ist eben mein Vorteil, dass ich nicht jeden Tag von A nach B zu einer am besten noch gleichen Uhrzeit in ein Büro muss, wo man dann sehr schnell merkt, ah, die fährt hier immer entlang, sondern ich habe halt, also sozusagen, wenn ich Leute getroffen habe, bin ich raus, aber Büroarbeit habe ich bei uns zu Hause gemacht, das heißt, ich war einfach sehr viel zu Hause. Und wenn ich raus bin, war das jetzt nie berechenbar. Also weder von der Uhrzeit, noch von den Wegen, noch von, wir hatten nicht mal immer die gleichen Autos. Also es war so ganz unterschiedlich. Und es kann mich natürlich trotzdem jederzeit erwischen. Das ist ja auch, die Anschläge sind ja selten geplant, also auf ein Ziel geplant oder auf jetzt eine Person geplant, sondern das ist ja oft wirklich so eine Frage von zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das ist natürlich eine Frage, mit der ich mich davor beschäftigt habe und auch für mich, mir war es wichtig, dass ich das Gefühl habe, mir ist es so wichtig, an diesem Ort zu sein, dass es in Ordnung wäre, wenn ich sterben würde. Also ich wollte das natürlich nicht und habe auch versucht, das zu verhindern, und das hat ja auch geklappt, aber ich habe mir da schon sehr intensiv Gedanken drüber gemacht, weil ich es einfach auch wichtig finde. Also es ist jetzt nicht Hamburg oder Heidelberg oder München, es ist eine andere Stadt, es ist ein Kriegsgebiet, und das sind schon Fragen, finde ich, also aus meinem Gefühl, mit denen man sich beschäftigen muss. Und mir war es auch wichtig, dass ich immer nur, also ich habe mir immer gesagt, der Tag, an dem du dich dann nicht mehr sicher fühlst, an dem reist du ab. Weil ich auch gemerkt habe, dass Journalisten anders berichten, wenn sie sich selbst nicht mehr sicher fühlen. Und ich wollte diese Offenheit nicht verlieren. Also ich hatte so das Gefühl, den Job, wie ich ihn verstehe, kann ich nur machen, solange ich mich da wirklich wohlfühle. Und ja, das hat so im Großen und Ganzen auch geklappt, Gott sei Dank.
Wunderbar, perfekt. Ich bin derjenige, der diesmal die Zeit verpasst hat. Wir sind schon drüber. Ich danke dir. Du hattest mich gewarnt davor. Du hast gesagt, du erzählst viel. Und ich habe gesagt, ich unterbreche dich da eigentlich nicht. Wenn du was zu erzählen hast, das ist okay. Aber wir sind durch. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Und ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weitermachen. Also, so wie ich das Gefühl habe. Und ich werde dich nächstes Mal, wenn du wieder in der Gegend bist, wieder fragen, ob du Zeit hast.
Sehr gut. Vielen Dank.
Danke.